Was jetzt? Moment, ich bin am Schreiben. Warte, nee, ich bin am Schreiben. Und dann weiter. Moment, Sekunde, jetzt noch zwei Worte, dann ist gut.
Das kannst du ja rausschneiden.
Das kann ich rausschneiden.
Wie läuft das schon?
Den kann man ja jetzt erstmal den Ton hören.
Ja, genau, du kannst jetzt mal genau, auspegeln. Mach
erstmal aus, ja. Machen wir erstmal Soundcheck hier, wie das Ding heißt.
Ja, das ist hinterher historisch sehr wertvoll, was wir aufnehmen. Der allererste Versuch, der Anfang des allerersten Versuchs.
Da kann man jetzt auch noch sagen, hier ist ein Hund dabei, ein Rollator und ein paar Rentner.
Und jetzt geht Post in die Schweiz, Leute, das ist ganz wichtig. Ne?
Der Rollator ist schon unterwegs.
Ach so.
Und dann ist Technik, die Post in die Schweiz ist schon weg, ey, so muss das laufen.
Kann losgehen.
Also. Hallo, hier ist der Hippocast mit seiner Nullnummer zum 25-jährigen Jubiläum des Hippodice-Spieleclubs in Bochum. Mein Name ist Reinhard Schulte, wir sind heute in Essen. Die Messetore haben gerade geschlossen und ich habe heute zu Gast das Ehrenmitglied, das einzige Ehrenmitglied des Hippodice-Spieleclubs, Peter Germann, ein Urgestein der Spieleszene und ein Kenner nicht nur des Clubs, sondern auch vieler anderer Dinge, der sich in der Welt rumtreibt, mittlerweile seine Zelte in der Schweiz aufgeschlagen hat und uns heute Rede und Antwort steht zur Geschichte des Clubs. Die wollen wir heute anlässlich des Jubiläums ein bisschen beleuchten. Diese Nullnummer des Hippocast ist unser erster Versuch. Das eine oder andere könnte also schief gehen. Vielleicht fliegt uns hier in der Kneipe, in der wir sitzen, uns ein Rollator um die Ohren oder ein Hund springt uns auf den Schoß.
Der Rollator ist weg.
Aber wir lassen das einfach auf uns zukommen. Peter, kannst du ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, ich heiße Peter, wie du schon gesagt hast, gut getroffen. Wohne in der Schweiz, nicht im Zelt. Wir haben schon ein Häuschen, so ist das nicht.
Aber dann machen wir den schönen Überbacken morgen mit
dir. Ja, was soll ich sagen? Okay, seit 25 Jahren in der Spieleszene. 84 ging es los. Jetzt sitze ich hier in der Kneipe, bin überrascht. Und jetzt ist der Reinhard wieder dran.
Ja, ich will dich ein bisschen darüber fragen, wie das mit dem Club losging. Wie waren die Anfänge? Wie kam es überhaupt dazu?
Das war ganz einfach. Ganz am Anfang, 84, werde nie vergessen, Spiel des Jahres war Dampfrost. Ich war in der Vorlesung, total öde, unterm Tisch lag Kulibri, so ein Szenemagazin mit einem Artikel über Dampfrost von irgendeinem KMW, kannte ich überhaupt nichts. Und da stand drin, am Wochenende Spiele, irgendwie Spielemesse oder irgendwas in Essen, Volkshochschule. Und habe am gleichen Tag noch einen Dampfrost gekauft, eins meiner ersten Spiele. Dann sind wir am Wochenende nach Essen gefahren. Sehr merkwürdig für mich alles, Leute, die stundenlang spielen, Massen von Spielen, also für mich alles nur sehr suspekt. Trotzdem habe ich da die Spielbox gekauft unter anderem und damit ging es los. Über die Spielbox habe ich den Guido Blankenburg kennengelernt, der hat Leute für Traveler-Rollenspiel gesucht. Wollte keine Rollenspiele machen, ich wollte spielen, habe den Guido, der wohnte nämlich in Herne, das war irgendwie so knapp 5 Kilometer entfernt zu der Zeit, angesprochen. Und wir haben dann tatsächlich Traveler gespielt, ziemlich öde so ein Rollenspiel gewesen. Und dann haben wir normale Spiele gespielt. Und das Problem war nachher, dass die Mädels nicht so amerikanische Sachen spielen wollten, die der Guido schon hatte, sondern nur normale Geschichten. Also haben wir dann, das dauerte ungefähr wirklich ein Jahr, es ging dann 85 rein, habe ich dann versucht, Spieler zu finden über das, wie ist das nochmal, hatte ich überlegen, Ruhe.
Kolibri?
Nee, das ist so kostenlose Anzeigenblatt, Ruhe.
Reviermarkt.
Reviermarkt, genau. Und da gibt es auch eine Anekdote, haben wir reingeschrieben, suchen Mitspieler für Erwachsenenspiele, Punkt.
Oh je, da kann ich mir schon denken, was gekommen ist.
Genau, die Heike, damals meine Freundin, später meine Frau, war völlig verstört, immer wieder, wenn Anrufe kamen. Also jeder zweite war entsprechend und dann haben wir ganz schnell eine neue Anzeige gemacht, in der Woche drauf, und die hieß dann, suchen Mitspieler für Erwachsenenspiele, Klammer auf, Heart and Eagle, Civilization und Acquire, genau, die drei haben wir, glaube ich, genannt. Und da kamen dann tatsächlich eine Menge Anrufe.
Diese Praktiken kannte wahrscheinlich keiner aus der anderen Szene.
Also war mal jeder zehnte Anruf war etwas anders gegenüber dem zweiten Anruf. Auf jeden Fall haben wir dann tatsächlich geschafft, die Krone in Kastrop zu kriegen. Da habe ich dann sozusagen Raum, weil gemietet nicht, wir durften da in den Raum rein. Das war eine Kneipe in der Innenstadt. Und am ersten Treffen kamen tatsächlich um die 25 Leute. Und das war praktisch dann, sagen wir mal, die Geburtsstunde des Hippodice. Damals hieß er noch Spieleclub Kastrop. Und der erste Abend und auch, sagen wir mal, die Geburtsstunde der allerlei, der Spielerei, irgendwie ging da alles los. Denn ich habe für die Leute, die kamen, so ein kleines DIN A5 Blatt, 4 Seiten gemacht. Herzlich willkommen, ein bisschen geschwafelt über die Spielezähne. Bin das in die Hand gedrückt. Und haben wir einen schönen Abend gespielt, war super. Die Krone lief dann eine ganze Zeit lang. Auch diesem Blättchen wurde später die Spielerei, das ist immer eine andere Geschichte. Und das war im Prinzip der sogenannte SCC, Spieleclub Castrop, der über die Jahre dann wechselte mehrmals, bis wir nachher irgendwann merkten, der Spieleclub Castrop hat überhaupt keine Spieler aus Castrop, weil wir sind inzwischen auch umgezogen, die Heike und ich, nach Herne. Und es war null Castroper drin, also haben wir damals irgendwie gesagt, wir brauchen einen neuen Namen. Und da gab es verschiedene Sachen, da die Heike gerne Nilpferde sammelte, kam ich auf Hippo und Dice ist der Würfel und hat dann Hippo Dice in den Raum geworfen und der wurde auch von denen, die damals dabei waren, gewählt, da haben wir den Hippo Dice gehabt. Den HSC, den Hippo Dice Spieleclub. Und wir haben uns relativ regelmäßig alle zwei Wochen getroffen, haben von Kneipe zu Kneipe gewechselt. Ich weiß noch, irgendeine Kneipe entfernt in Wanne, die habe ich vergessen. Wir waren mal in den Kirchen, in einer Kirchengemeinde, in so einem riesigen Saal, wo es arschkalt war. Ja. Und dann waren wir irgendwann in der Sonne, das weiß ich noch, die war nah am Kulturzentrum. Da haben wir auch regelmäßig gespielt. Und waren dann schon relativ dufte Truppe, relativ regelmäßig. Ich denke, war schon das zweite, dritte Jahr. Also 87, 88 irgendwann. Und jetzt machen wir mal eine kurze Pause.
Was waren denn damals so eure zwei, drei Favoriten spielemäßig? Was hat man da so gespielt zu der Zeit?
Also ziemlich in war Cosmic Encounter. Wir hatten den Hubert Bruns, der das Spiel aus dem FF kannte, alle Erweiterungen hat. Ich hatte sie in der Zeit auch langsam, weil Hubert kannte es besser. Ich denke, die Leute kennen Cosmic Encounter. Das ist ja auch ein typisches Chaos-Spiel, weil du halt durch die Mächte da alles auf den Kopf stellen kannst, die Regeln auf den Kopf stellen kannst und das aus dem Spiel aus den 70er Jahren. Das war ein Riesending, da gab es also legendäre Spiele, Runden, also unglaubliche. Das war zum Beispiel ein Hit, dann ging es allerdings anders immer der Arsch. Also Karrierepoker war auch ziemlich populär, lief ständig. Und wir hatten aber auch schon Sachen wie Civilization drauf, Wizard, Titan lief einige Male, weiß ich. Und schon auch die dicken amerikanischen Sachen. Und wir haben sogar Diplomacy im Club als Bossspiel gespielt. Da gab es allerdings einige Dramarunden mit Nervenzusammenbrüchen. Wirklich kein Witz. Die Leute hatten geheult, weil sie verarscht worden sind. Und da liefen aber dann eine Zeit lang die Bossspiele. Und das waren so damals die Highlights. Und natürlich immer wieder die Neuheiten, da wir ja die Spielerei zu dem Zeitpunkt schon hatten und über die bekamen wir die Sachen von den Verlagen und konnten ständig neue Sachen spielen. Und das ging immer rauf und runter. Aber wie gesagt, dauerhaft war zum Beispiel Cosmic Encounter. Das war einfach ein Renner.
Mhm. Zur Spielerei muss man vielleicht noch sagen, weil das nicht unbedingt jeder kennt, das ist eine Zeitschrift rund ums Spiel, die es bis heute gibt und die vielleicht dem einen oder anderen schon mal ins Auge gefallen ist als eine DIN A5 Zeitschrift, die es auch jetzt 25 Jahre, wie mein Souffleur mir gerade sagt, gibt und die quasi die gleichen Anfänge hat. Du hast jetzt schon so ein paar Spiele genannt, die es damals gab, die sich aber bis heute gehalten haben. Ich habe zum Beispiel heute wieder eine neue Ausgabe von Titan gesehen. Einer ist immer der Arsch, gibt es in verschiedensten Varianten bis heute. Der große Dalmuti und andere lassen grüßen. Was sind denn deine diesjährigen Favoriten? Du warst ja gerade zwei Tage auf der Messe.
Ja, ich bin typischer Nichtspieler auf Messen, ich spiele also gar nichts. Das heißt, ich werde abwarten, wie gut die Sachen sind und danach kaufen. Ich habe jetzt Sachen gekauft vom letzten Jahr, die ich gut fand. Navigador finde ich stark. Was ich im Moment sehr gerne spiele, ist zum Beispiel Seven Wonders. Ich finde ausnahmsweise auch Azara von Ravensburger sehr gut, hat mir ausgezeichnet gefallen. Magister Navis fällt mir ein, Vasco da Gama, das sind so die aktuellen Sachen. Aber auch so hier, was weiß ich, ein Extra, so ein Würfelspiel von Schmidt spiele ich ziemlich gerne, altes Sitzhexen-Highlight. Und eigentlich spiele ich, was kommt, da ich nebenbei eine kleine Spielerunde habe und je nachdem, wer sich anmeldet, muss ich die Spiele aussuchen oder ich betreue Ludotheken, ich lebe ja in der Schweiz, da stelle ich neue Sachen vor, da müssen auch Kinderspiele zu. Also eigentlich bin ich eher so ein Vielspieler von Neuheiten und kann die Highlights eigentlich eher selten spielen, also man spielt die selten doppelt. Aber Seven Wonders ist ziemlich gut gelaufen, auch Quirkel, Spiel des Jahres finde ich dann so für die schnelle Runde ziemlich gelungen im Moment.
Peter, du bist ja nicht nur ein Spieler und ein Clubmitglied, Ehrenmitglied sogar, sondern du hast dich ja auch auf die ein oder andere sonstige Weise in der Spieleszene getummelt. Du warst ja auch mal im Verlagswesen aktiv oder redaktionell aktiv. Was gibt's denn dazu zu sagen? Machst du da heute noch was? Und was waren da so die wesentlichen Meilensteine?
Ja, ich bin da eher durch Zufall hingerutscht, weil ich war ja Sammler. Ich bin dadurch bekannt geworden, auch bei einigen Verlagsleuten, die auch Spiele sammeln. Und habe damals angefangen, ich brauchte ein bisschen mehr Geld für Ausländischspiele, die damals sehr teuer waren, schwer zu kriegen. Dann habe ich also Spielregeln übersetzt. Und das war so der Einstieg. Und ich bin dann durch Zufall, als ich mal auf der Messe war, da gab es damals das berühmte Sein oder Nichtsein, alte Hoax-Spiel. Und habe da auf der Messe den Prototypen, also das erste Muster da gesehen, mit einer katastrophalen Regel. Die habe ich durchgelesen, habe dem Verlag damals gesagt, ey, was habt ihr da für Mist gemacht? Das kann kein Mensch spielen. Und da kam nur über den Tisch rüber, ja, mach's doch besser. Und habe ich pauschal gesagt, 500. Da hat er gesagt, ja. Und da habe ich meine erste professionelle Spielbearbeitung gemacht. Das war halt nach Sein oder Nichtsein für Hexer Games. Und habe dann bei denen gleich mehrere Sachen danach gemacht. Res Publica zum Beispiel.
Ist jetzt wieder neu gemacht. Bei Green, habe ich gesehen.
Genau, das habe ich damals gemacht. Und mit Digging, das allererste Spiel von Rainer Knizia. Mhm. Ist also durch meine Verarbeitung gegangen, durch meine Hände gegangen. Und das war so der Einstieg. Und das war auch damals dann der Grund. Ich habe überlegt, machst du jetzt weiter sozusagen auf der Spielerseite oder auf der Verlagsseite? Und da ich mehr und mehr Angebote bekommen habe, habe ich mich für Verlagsseite entschieden. Was dann bedeutet, ich habe die Spielerei abgegeben damals. Weil ich dachte, wer bei Verlagen arbeitet, kann nicht über Spiele schreiben, das wäre unfair. Ich habe damals die Deutsche Meisterschaft und die Intergame, die wir vom Club her und die ich überhaupt tätig betreut habe, auch abgegeben und habe dann von da an über viele, viele Jahre Redaktion halt bei diversen Verlagen gemacht. Highlights von mir, persönlich finde ich halt diese Version von Cosmic Encounter bei Hexer Games, ist also, oder damals Sala Games kam sie dann raus. Ist für mich immer noch das eines der besten. Das erfolgreichste war eindeutig Spiel des Jahres Elfenland, wo ich sehr aktiv beteiligt war. Und persönlich auch erfolgreich, Auswahlliste in Amerika, Familienspiel des Jahres, war Canyon, das wir über Grünspan gemacht haben, das bei Abacus rauskam. Das waren so die Highlights und ich denke, ich habe so 150 bis 200 Spiele betreut, sei es durch Übersetzung, sei es durch Regel, sei es durch Redaktion. Mhm. Und als Autor bin ich auch durch Zufall mal aufgetaucht, sogar auf der Auswahlliste gelandet, unter dem Pseudonym Mikado. Das war damals das Reibach & Co.
Ja.
Habe ich also eine Urkunde von der Jury in Leder und so hier, Halleluja.
Immer noch in guter Erinnerung. Kann man bis heute gut spielen, finde ich. Wenn du mal so vergleichst, was ist denn heute anders? Also dieses Jahr haben wir über 700 Neuheiten. Das war wahrscheinlich 1985 im knapp dreistelligen Bereich, wenn überhaupt. Aber da steckt ja auch mehr dahinter. Was ist heute so in der Spieleszene anders aus deiner Sicht, wenn du das rückblickend betrachtest?
Also der große Rutsch, muss man einfach sagen, und dem Spiel zugutehalten, die Siedler von Catan. Dass der 95 rauskam und dass einfach die Leute, ich weiß, dass zum Beispiel Doppelkopprunden oder Skatrunden zum Teil umgestiegen sind auf Siedler von Catan. Also es hat in Deutschland unheimlich viel bewirkt, ist ja auch ein Riesenseller gewesen. Und das Spiel ist aufgrund von Connections, ich selber habe zum Beispiel wirklich hunderte Spiele über den großen Teich geschickt für Alan Amun, ist auch bekannt, auch dem Club. Und der hat drüben die Spiele verbreitet, also da ging nur die German Type Games, hieß es immer, über den großen Ozean, denn die Amerikaner haben ja entweder MB gespielt, das heißt kurz und bündig, oder halt Evelyn Hill, die ewig langen Titel. Dazwischen die Anspruchsfamilienspiele für eine Stunde oder so, gab es einfach nichts. Und das ist ab 95 dank Siedler über den großen Teich gegangen und die Amerikaner haben den German Type Games entdeckt. Und das war dann der Run, dass die deutschen Spiele einfach sich besser verkauften, dass auch Kleinverlage, die dann von den Amerikanern wirklich gesucht wurden, immer besser verkaufen konnten, immer größer wurden. Und dann kam halt der Boom, dass die Amerikaner deutsche Spiele erfunden haben. Alan Moon war einer der Ersten, der es so in der Form gemacht hat. Und dann irgendwann ging es weltweit. Und das ist das Fazit, dass halt unheimlich viele neue Sachen aus aller Welt kommen. Wir haben ja inzwischen auch Japan da, Amerika sowieso, wir haben den ganzen Osten da. Vor allem Tschechien ist ziemlich populär, Polen kommt sehr stark. Und das ist der Unterschied. Damals gab es eigentlich, Deutschland war Deutschland für sich, die Amerikaner waren für Insider. Das waren wirklich kleine Mengen, die man hier gespielt hat und wollte. Und heutzutage gibt es halt, die Spiele ist weltweit, die Verlage produzieren gleich in bis zu 10 Sprachen, dicke Auflagen, die kommen in Englisch, Japanisch und sonst was parallel raus. Und deswegen gibt es halt so unheimlich viele Spiele, weil die Koproduktionen so gut laufen und die Leute einfach es wagen können, auch Kosten reinzustecken. Deswegen sehen die Spiele auch alle so richtig geil aus. Und das ist der Unterschied. 85 war klein, beschränkt. Ich denke, vielleicht 50 Neuheiten auf der Messe, wenn überhaupt. Weil die ganzen Verlage alle gar nicht da waren. Und heutzutage bist du wirklich bei weit, weit über 500. 700 hast du gesagt. Blickst gar nicht mehr durch. Aber das ist halt der Boom. Und das ist wirklich ausgelöst, denke ich, ursprünglich durch Siedler von Catan.
Siedler war ja, wenn ich mich richtig erinnere, 95 oder 94. Ja, 95 Spiel des Jahres. Das ist ja jetzt auch schon fast wieder 20 Jahre her, 16 Jahre. Seitdem hat sich ja auch total viel getan. Also wenn man heute über die Messe gegangen ist, gerade in den hinteren Hallen, da wurde überwiegend nicht Deutsch gesprochen, war mein Eindruck. Hast du das auch so mitgekriegt?
Das stimmt, weil einfach die Amerikaner merken, dass hier wirklich, hier ist fast schon die Wiege der neuen Spiele durch Siedler ausgelöst und die kommen hier rüber, die haben hier Spaß, die können hier spielen, die können hier kaufen und deswegen haben wir wahnsinnig viele Amis da, finde ich, weil ich auch gut finde, kein Problem mit und viele, viele andere Länder, Japaner siehst du einfach viel mehr, früher hast du überhaupt keine gesehen, die kommen rüber, Korea, der Osten ist da, also es ist wirklich, die Holländer sind unheimlich stark vertreten, Franzosen. Es ist einfach alles da. Die Spielewelt ist einfach riesig geworden und doch im Prinzip unheimlich eng. Und da trifft sich einfach Essen. Essen ist definitiv einmalig. Was sonst auf der Welt passiert, dass diese anderen Veranstaltungen, die bei 10.000 meistens aufhören an Besuchern, kannst du nicht vergleichen. Hier sind es 150.000 Minimum und wahnsinnig viele. Eigentlich ist jeder da, der meint, er kann ein gutes Spiel machen.
Ich sage ja immer, Essen ist das Hollywood der Spieleszene.
Und absolut.
Das scheint sich ja auch zu bestätigen. Wie ist denn dein Eindruck von der diesjährigen Messe?
Also es wird immer mehr. Es ist noch schlimmer, sage ich mal wirklich, als letztes Jahr. Du blickst einfach nicht durch. Und da kann man froh sein, dass so Spieleleute wie die Fairplay, eine andere Zeitschrift, so eine Scout-Aktion machen, die einfach die Spieler spielen die Spiele und dürfen die bewerten. Und wenn genug Wertungen da sind, siehst du halt eine Liste und siehst, was die für gut halten. Das hilft beim Durchblick. Wenn ihr an letztes Jahr denkt, die Top 10, die kann man total gut kaufen. Ich habe fast alle mir danach besorgt und bin von keinem enttäuscht worden. Und es wird einfach mehr. Es ist auch dieses Jahr viel, viel mehr geworden. Die Sache ist, die internationalen Titel kommen auf Deutsch raus und es wagen wirklich Japaner mit Spielen, die man überhaupt nicht lesen kann, wagen es wirklich rüberzukommen und zu präsentieren. Und der Ostblock, die machen viele Spiele, die sind gleich mit auf Deutsch, die Amis mit auf Deutsch. Es wird immer, immer mehr, immer viel mehr. Ansonsten, ja, das ist der Unterschied, ist die Menge macht es.
Ja.
Mehr und leider teilweise nicht mehr zu überschauen.
Ja. Peter, ich habe Hunger, Durst und bin müde, deswegen müssen wir langsam zum Ende kommen. Aber einen Punkt habe ich noch. Man kann ja nicht über die Geschichte des Clubs sprechen, ohne den Autorenwettbewerb anzusprechen. Was fällt dir dazu ein? Das ist ja ein ganz wesentliches Merkmal unseres Spieleclubs und das ist auch was es woanders so nicht gibt. Wie ist es dazu gekommen?
Das war auf einer Veranstaltung, der Herrn nach Spielewahnsinn, den kennen wir, der war damals noch im Jugendheim, ziemlich klein, ich weiß noch, wir saßen da irgendwann mal im Keller, Jean Dupuel, da erinnere ich mich, war es noch dabei und wir haben da so rumgemacht und er hat meint, es gibt einfach nichts so für Autoren außer dem Göttinger Spieletreffen und irgendwie und daraus ist die verrückte Idee entstanden, dass ich gesagt habe, dann machen wir was und habe wirklich dann überlegt, wie und da ich damals schon in der Spieleszene war, konnte ich tatsächlich Leute ansprechen, die Jury wollten. Joe Nikisch war damals, heute wie damals ein bekannter Redakteur kam zum Beispiel. Im zweiten Jahr hatte ich schon Stefan Brück, heute mit Alea, einer der Stars der Szene, der Hollywood-Szene sozusagen. Und ich habe damals tatsächlich eine kleine Ausschreibung gemacht, über die Spielerei hauptsächlich. Und wir hatten, ich glaube, knapp 50 Einsendungen beim ersten Mal, 40, 50 Stück. Und hatten eine Jury. Ich habe sogar damals war es ein ehemaliges Jurymitglied, wusste ich gar nicht, der war gerade frisch ausgestiegen, war in der ersten Jury drin. Wir hatten die Westdeutsche Allgemeine, die Watz als Sponsor gehabt, die hat da ein bisschen dazu getan, da hatten wir auch einen dabei in der Jury. Und wir haben dann wirklich geschafft, aus den ersten Spielen da sozusagen das dann in Jugendheim aufzuziehen, haben die getestet im Club und das fing dann so an. Ich hatte die Idee und die hat sofort im ersten Jahr funktioniert. Das Spiel wurde, Coconuts hieß es damals, von Franz Josef Lamminger aus Lippstadt, weiß ich noch. Wurde auch veröffentlicht, kam ganz gut raus und es hat tatsächlich funktioniert, sofort mit Veröffentlichung, sofort mit, wir hatten mindestens zwei Redakteuren dabei und was daraus geworden ist, weiß man, mit Abstand der erfolgreichste Wettbewerb der Welt, ich glaube 50, 60, 70, weiß nicht wie viele Spiele veröffentlicht, sogar ein Spiel des Jahres dazwischen, Mississippi Queen und eine Menge Titel, Auswahlliste und auch bekannte Titel und das ist einfach super und heute kommt die Creme der Jury-Leute von allen wirklich guten Verlagen. Und für die Autoren ist das einfach eine super Geschichte. Und ich glaube, inzwischen kommen 180, 200 Titel werden eingesandt, auch wirklich aus aller Welt. Und die Sache ist jedes Jahr ziemlich klasse am Laufen. Und ich glaube, es sind jetzt schon 22, 23 Jahre, wie das läuft. Ich glaube, es war sogar bevor wir offiziell den Hypo Dice gegründet haben.
Den Wettbewerb gibt es bis heute für alle Autoren und Autorinnen, die jetzt zuhören. Einsendeschluss für den neuen Wettbewerb ist im November, ich glaube am 15. November. Korrigiert mich. 2011. Und wir freuen uns über Einreichungen. Wie gesagt, wir haben weit über 100, an die 200 Einreichungen. Das Ganze funktioniert so, dass der Club dann so etwa 40, 45 davon anfordert und diese Prototypen dann auch spielt. Und daraus wird eine Endrunde bestimmt von 10, 12 Kandidaten, die dann einer Jury vorgestellt werden von Verlagsvertretern und Redakteuren, also Leuten aus der Szene, die an den Hebeln sitzen, sodass man wirklich gute Ideen von jungen Autoren und Autorinnen zusammenbringen kann mit den Leuten, die die Spiele veröffentlichen. Und das hat, wie Peter schon gesagt hat, dazu geführt, dass etliche Sachen rausgekommen sind durch quasi die Startrampe des Autorenwettbewerbs. Peter, um zum Schluss zu kommen, du bist ja, ja nicht Religionsstifter, aber sowas Ähnliches in der Spieleszene, wie wir jetzt gehört haben. Was gibt es noch, was du unbedingt der Welt sagen willst als Schlusswort? Super. Auf die Frage bist du jetzt nicht vorbereitet.
Ja, die kommt völlig überraschend. Der Welt will ich gar nichts sagen.
Das Einzige, was hier nicht abgesprochen ist, und schon steht er auf dem Schlauch.
Ich darf hier keine Luft holen. Verdammte Hacke. Ich finde, die Spiele sind zu teuer. Ganz einfach. Aber als Schweizer mit Frankenstärke geht's noch.
Naja, du sprichst hier zu Leuten, die diese Regellücken nicht haben. Insofern, ja, aber es stimmt schon. Ich glaube, die Preisstrategie ist für neue Sachen, die rauskommen, erstmal einen Apothekenpreis nehmen, abschöpfen und dann im nächsten oder Folgejahr, wie du ja schon selber gesagt hast, kauft man dann unter Umständen sehr günstig ein.
Ja, so werde ich es weiterhalten. Das ist einfach, ich finde es Unding. Hat ein Spiel, was ich gerne hätte gehabt haben wollen, 50 Euro, finde ich einfach indiskutabel.
Nächstes Jahr für 15 vielleicht.
Ich hoffe. Ich hoffe.
Vielen Dank, Peter Germann. Damit ist unsere Nullnummer am Ende. Wir hoffen, dass es Fortsetzungen davon gibt, spätestens nächstes Jahr zur Messe 2012. Für heute sage ich Tschüss, viele Grüße und viel Spaß am Hippo Cast und am Hippo Dice Spieleclub.